Der Mann ist bei einem Coiffeur gesessen, von dem die Geschichte ist. Und Logo, er schaut in den Spiegel. Und was machen wir, wenn man beim Coiffeur ist? Man redet. Entweder redet der Coiffeur, oder der Kunde. Bei diesem Fall war es so, dass der Coiffeur geredet hat. Sie haben über Verschiedenes geredet und so im Verlauf des Gesprächs hat dann der Coiffeur irgendwann gesagt, also ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Wegen was? Fragt der Kunde. Ja, sagt der Coiffeur, Sie müssen nur auf die Straße gehen und haben Sie den Eindruck, es gäbe so viele kranke Leute bei uns. Würde es so viele Kinder geben auf der Welt, die zu wenig zu essen haben oder verhungern sogar oder verlassen werden. So viele Leute, die leiden und schmerzen. Und dann sagt der Coiffeur zum Schluss, gäbe es einen Gott, dann würde er all diese Sachen nicht zulassen. Der Kunde hat nichts gesagt. Die Haare waren geschnitten. Er hat bezahlt beim Coiffeur und ist auf die Straße rausgegangen. Und auf der Straße begegnet der frisch geschorene Kunde mit einem guten Haarschnitt und einem getrimmten Bart einem Mann mit einem völlig unfleckten Bart, mit strähnigen, fettigen Haaren, war also gar nichts Schönes zum Anschauen. Und der Kunde, der hat auf dem Absatz kehrt gemacht und ist gerade wieder ins Coiffeurgeschäft hier. Ist zum Coiffeur gegangen und hat gesagt, Coiffeur existiert nicht, es gibt keinen Coiffeur. Der Coiffeur schaut den Kunden ein bisschen komisch an und sagt, jetzt habe ich doch Ihnen gerade vorher da geschnitten und den Bart trimmt. Ja, aber Coiffeure existieren nicht. Denn wenn sie existieren würden, dann gäbe es niemanden mit langen, strähnigen, fettigen Haaren und einem unpflegten Bart. Ja, sagt der Coiffeur. Ja, die kommen eben nicht zu mir. Die gehen gar nicht zum Coiffeur. Aha, hat der Kunde gesagt. Könnte es nicht mit dem Liebgott ähnlich sein? Dass die Leute nicht wollen zum Liebgott und wir darum so eine Misere auf dieser Welt haben. Der Liebgott zwingt niemand. Gar niemand. Der Liebgott hat wie ein Coiffeur eine Tür, die immer offen ist. 24 Stunden. Und wer will, kann zu ihm gehen. Und wer will, kann mit ihm leben. Kann immer wieder zum Coiffeur gehen. Kann immer wieder zum Liebgott gehen. Aber wer nicht will, der muss nicht. Aber die Tür ist offen. Okay. Also solltet ihr wieder mal zum Coiffeur gehen, he? Dann kommt euch vielleicht die Geschichte in den Sinn. Voilà, das war die Kindergeschichte. Jetzt muss ich gerade umschauen. Ja, ich rede gescheiter Hochdeutsch. Nachdem wir nun wesentliche Teile in der Predigtserie zum Thema Gesetz und Evangelium behandelt haben, möchte ich noch einige Themen anhängen, die damit einen Zusammenhang haben. Und Schlussfolgerungen auch daraus ziehen. Nun, heute, das wisst ihr von der Vorankündigung, geht es um die Heilsgewissheit. Ihr erwartet jetzt vielleicht, so wie man das macht, oder wie ich das schon verschiedentlich gehört habe, wenn Prediger eine Predigt über die Heilsgewissheit gehalten haben, dass er zuerst eine Umfrage macht beim Publikum, wer glaubt, dass er erlöst sei. Das mache ich nicht. Weil ich weiß, was für Antworten kommen auf diese Frage. Die eine Antwort ist, dass Leute sagen, ja, ich habe Heilsgewissheit. Andere sagen, ich hoffe es, dass ich erlöst bin. Ich denke es. Und noch andere sagen, das kann man gar nicht sagen, das weiß niemand. Und trotzdem ist die Frage nach der Heilsgewissheit, also dass man für sich überzeugt ist, dass mit Gott und mit mir alles in Ordnung ist, eine Frage, die uns im Innersten bewegt und auch umtreibt. Ich komme dann später noch darauf zurück. Aber ich will zwei andere Fragen stellen. Was ist wichtiger, zu heiraten oder verheiratet zu bleiben? Nun, die einen denken, es ist wohl wichtiger zu heiraten. Was spricht fürs Heiraten? Ohne Heiraten kann man nicht verheiratet bleiben. Und vielleicht denken jetzt jemand, ja, es ist wichtiger, verheiratet zu bleiben. Fürs Verheiratetbleiben spricht, oder dagegen, man kann nicht verheiratet bleiben, wenn man nicht geheiratet hat. Das eine hängt vom anderen ab. Und wer von euch ist der Auffassung, dass das dämliche Fragen sind? Dann geht es euch wie mir. Übrigens, was würdet ihr antworten, wenn ich fragen würde, bist du verheiratet? Ich würde jetzt sagen, die Mehrheit würde ein klares Ja oder ein klares Nein sagen. Niemand würde sagen, ja, ich hoffe es. Ich denke, vielleicht. Oder das weiß niemand. Ich möchte eine Schriftlesung machen mit euch zum Beginn dieser Predigt. Und zwar aus dem 1. Johannesbrief. Und ich habe hier den letzten Teil eingeblendet. Ich lese aber auch die Verse vorher. Und vor allem lese ich jetzt aus der Hoffnung für alle. Das ist ein bisschen eine modernere Übersetzung. Hoffnung für alle aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Und ich lese dort die Verse 10 bis 13. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der ist in seinem Innersten von der Wahrheit dieser Aussage überzeugt. Wer Gott nicht glaubt, stellt ihn als Lügner hin, denn er behauptet ja, Gottes Aussage über Jesus Christus sei falsch. Gott aber hat ganz eindeutig erklärt, dass er uns das ewige Leben schenkt, und zwar nur durch seinen Sohn Jesus Christus. Wer also an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer aber nicht an Jesus Christus glaubt, der hat auch das Leben nicht. Ich weiß, dass ihr an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glaubt. Mein Brief sollte euch noch einmal versichern, dass ihr das ewige Leben habt. Und der Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Diese Fragen, was wichtiger ist, das Heiraten oder das Verheiratetbleiben, diese Fragen haben sehr viel mit Heilsgewissheit zu tun. Ganz simpel. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Es gibt also keine Heilsgewissheit ohne Jesus. Das heißt, die Heilsgewissheit hängt nicht von uns ab. Beide, Sohn und Leben und damit das Heil, die gehören untrennbar zusammen, wie verheiratet sein und verheiratet bleiben. Und hier muss ich eine kleine Zwischenbemerkung einschieben. Wir verstehen unter das ewige Leben haben immer etwas Zukünftiges, etwas, das kommt. Das steht hier aber nicht im Text. Ich habe extra im Griechischen nachgeschaut und im Griechischen steht da bei diesem Vers 12, dass das, und der Erklärung, ich kann nicht so gut Griechisch, oder? Ich muss mir das erklären lassen. Es ist geschrieben in einem Partizip Präsens und das beschreibt eine andauernde, lineare oder wiederholte Handlung, also eine, die immer wieder stattfindet. Also etwas, das linear immer andauert oder wiederholt. Also wenn jetzt hier steht, der hat das Leben, dann ist das etwas, das fortdauert, linear. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben auch nicht. Das ewige Leben haben ist etwas, das wir jetzt schon hier haben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das ewige Leben beginnt nicht einmal erst. Das ewige Leben beginnt jetzt, in der Realität, die wir haben, in der Beziehung zu Jesus Christus. Dieser Text steht deshalb in der Gegenwartsform. Wir haben jetzt in der Gegenwart das ewige Leben oder wir haben es nicht. Das ist die Realität, die Johannes hier in seinem Brief der Gemeinde, übrigens der ganzen Gemeinde, zuspricht. Nun kennen wir alle Jesus, sonst wären wir ja nicht hier. Aber wie steht es mit dem Haben von Jesus, wie es hier im Text steht? Wie hat man Jesus? Ein mennonitischer Prediger hat einmal geschrieben, und ich zitiere hier: Ich persönlich habe als junger Christ unter dieser Fragestellung, also der Heilsgewissheit, sehr gelitten. Meine fehlende Heilsgewissheit durch die theologische Prägung trieb mich ständig in die Angst, dass ich irgendeine Sünde nicht bekannt hätte und so das ewige Heil nicht erlangen würde. Ich betete regelmäßig als Kind, dass Jesus noch nicht wiederkommen soll, weil ich in der schrecklichen Ungewissheit lebte, ob ich wirklich von allen Sünden rein und damit vorbereitet für die Ewigkeit bin. Die Angst, bei der Wiederkunft Jesu nicht dabei zu sein, führte mich dazu, mich intensiv mit der Frage der Heilsgewissheit zu beschäftigen. Also das richtige Verhalten, das richtige Verständnis von Rechtfertigung und Heiligung hat sehr viel mit unserem Erleben im Alltag zu tun. Und wer das schon mal erlebt hat, so quasi diese Unsicherheit, der kann dieser Aussage dieses mennonitischen Predigers nachfühlen. Das Ganze mit der Heilsgewissheit hat aber sehr viel mit dem Gottesbild zu tun, das wir haben. Das ist Basis und sehr zentral. Denn einen solchen Gott, der meine Erlösung von meinen Handlungen und meinem Erinnerungsvermögen an alle Sünden, ob die vergeben sind oder nicht, abhängig macht. Wer will wirklich mit so einem Gott zu tun haben? Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Wir haben die Frohbotschaft, wie das Evangelium auf Deutsch heißt. In der Bibel gibt es vier Evangelien, viermal Frohbotschaft von Jesus Christus. Und wir verbreiten diese Frohbotschaft an Menschen und wollen sie weitergeben an Leute, die noch nicht an Jesus Christus glauben, die ihn noch nicht haben. Ist das unser Ernst? Dass wir sie zu so einem Leben der Ungewissheit einladen. Die ganze Zeit in Spannung und Angst, ob es vielleicht reicht oder nicht. Und das soll Evangelium sein, Frohbotschaft. Da hören wir besser auf. Das ist dann so, wie Jesus den Pharisäern sagt, ihr quasi, ihr ladet den Leuten Dinge auf, die ihr nicht tragt und die sie auch nicht tragen können, oder? Und dann haben alle den Eindruck, sie seien fromm und gut, wenn sie sich wahnsinnig zusammennehmen und dem lieben Gott sagen, wie gut sie eigentlich sind und nie wissen, ob es reicht oder nicht reicht. Die Heilsgewissheit hängt dann immer vom richtigen Verhalten ab. Und das ist ein verzerrtes, grundsätzlich verzerrtes Gottesbild. Das hat wenig mit Gott zu tun, aber sehr viel mit unserem kleinen Herzen und mit unserem verengten Blick. Die Heilsgewissheit der kleinen Herzen, das ist die klassische Heilsungewissheit, die leider viele Adventisten prägt. Ich möchte euch hier den nächsten Text aus dem Johannesevangelium einblenden. Johannes sagt, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen. Dass, wenn unser Herz uns verdammt, also unser kleines Herz, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Oder hier in der moderneren Übersetzung von Hoffnung für alle. Daran zeigt sich, dass Jesus Christus unser Leben bestimmt. So können wir mit einem guten Gewissen vor Gott treten. Also in dieser Übersetzung wird das Herz mit Gewissen übersetzt. Doch auch wenn unser Gewissen uns anklagt und schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott größer ist als unser Gewissen. Er kennt uns ganz genau. Es ist doch tröstlich, von einem Gott reden zu dürfen, Evangelium verkündigen zu dürfen, der nicht ein kleines, ein krämerisches Herz hat, sondern ein großes Herz hat. Dass wenn unser Gewissen uns verdammt, wie es hier im Text steht, wenn wir uns sorgen, ob er uns immer noch annimmt oder annehmen wird, dass wir wissen dürfen, Gott hat ein größeres Herz. Es werden in diesem Zusammenhang in unserer Kirche dann auch immer Aussagen von Ellen White zitiert, zum Beispiel jene, von der sie sagt, wir sollten nie sagen, ich bin erlöst. Und es ist wie bei der Bibel, so auch bei Aussagen von Ellen White, man muss immer den Zusammenhang anschauen, in dem die steht, diese Aussage. Und Ellen White hat diese Aussage gemacht im Zusammenhang gegenüber Christen, die behauptet haben, once saved, always saved. Und da hat sie gesagt, diese quasi anmaßende Sache, dass man sagt, wer erlöst ist, der bleibt immer verlöst, das geht gar nicht mehr anders. Da sagt sie, wir sollten nicht sagen, ich bin erlöst, in dieser anmaßenden Art und Weise, oder? Aber all jenen gegenüber, wie, ich sage jetzt mal, Otto Normalverbraucher, wie wir es sind, dafür habe ich eine Aussage von ihr, die scheint mir sehr hilfreich und tröstlich. Vor allem sollten wir uns davor hüten, unser Ich in den Mittelpunkt allen Bemühens zu stellen oder ständig besorgt zu fragen, ob wir auch wirklich erlöst sind. Das ist nämlich frommer Egoismus letztlich. Ja? Hier eine Klammer. Beides raubt uns die Kraft, die wir in der Nachfolge Jesu brauchen. Stattdessen wollen wir uns dem Schutz Gottes anbefehlen, ihm vertrauen, an Jesus denken und von ihm reden. Dann wird auch unser Ich in ihm aufgehen. Also quasi, erinnere dich dann, was du für einen Gott hast und dass er ein großes Herz hat. In dem hat dein kleines Herz auch Platz. Es ist gut, weil wir einen guten Gott haben. Und ein weiterer Text, ihr merkt, die Texte sind viele von Johannes, Johannes 10. Und sie werden nimmerdar, habe ich diese Folie hier ausgeblendet, ja, offensichtlich, ich lese euch einfach den Text vor, und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Oder im Timotheus, sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen, weil er ein Gott ist, der gerne vergibt. Oder Johannes im Kapitel 5 hier, ja, da wäre der Text gewesen und den habe ich offensichtlich verwechselt in der Abfolge. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und achtet jetzt darauf, auf die Formulierung, die hier der Johannes wählt. Der Johannes sagt nicht, das habe ich euch geschrieben, damit ihr fühlt, dass ihr das ewige Leben habt. Sehr interessant, sondern er schreibt, dass ihr wisst. Wir kommen dann noch auf dieses Verhältnis von Tatsache, Glaube und Gefühl am Schluss der Predigt. So gibt es nun keine Verdammnis, schreibt Paulus, für die, die in Christus Jesus sind. Was wollen wir hierzu sagen? Fragt Paulus, ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Wir. Ja, wir sind manchmal unsere härtesten Richter und Feinde. Glaube ist Gewissheit, nicht Zweifel und Unsicherheit. Zur Begriffsklärung möchte ich kurz noch etwas sagen. Heilsgewissheit ist nicht zu verwechseln mit Heilssicherheit. Heilsgewissheit, haben wir jetzt gesehen, ist etwas gegenwartsbezogen, es ist präsentisch. Ich sage damit nicht, dass ich einmal erlöst sein werde. Was weiß ich schon über die Zukunft? Mit der Heilssicherheit sagt man heute, dass man bei der Wiederkunft bei den Erlösten sein wird. Das ist eine Aussage von der Gegenwart in die Zukunft. Und die können wir gar nicht machen. Ich kann nur immer für die Gegenwart, für jetzt, für mich sprechen. Die Heilssicherheit extrapoliert die gegenwärtige Heilsgewissheit auf die Zukunft. Und das können wir nicht, weil uns die Zukunft nicht verfügbar ist. Wir können nur über das Jetzt sprechen. Und das reicht. Heilsgewissheit jetzt. Und wenn wir in der Heilsgewissheit immer bleiben, so, dann werden wir einmal bei Gott sein. Wir können nur sagen, dass wer in Christus bleibt und sein Kind ist, damit jetzt und in jedem Moment seines Lebens Heilsgewissheit haben darf. Und trotzdem jetzt Gesagten könnte der Einwand kommen, ist es nicht verwegen, von Heilsgewissheit zu sprechen? Bildet diese Gewissheit nicht quasi so die Vorstufe zur billigen Gnade oder eben im Sinne dessen, wogegen Ellen White gesprochen hat, das once saved, always saved? Paulus sagt dazu, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und das ist ein schwieriger Text. Und der macht einem immer die Heilsgewissheit kaputt, oder? Weil man immer denkt, ja, ich schaffe nicht mit Furcht und Zittern, dass ich in den Himmel komme. Wir müssen dazu Folgendes sagen. Das Wissen um das Heil schließt auch das Sorgetragen um das Heil mit ein. Und so ist nämlich bei mir in der Lutherbibel dieser Text im Philipperbrief auch überschrieben. Sorge um das Heil. Paulus richtet dieses Wort im Philipperbrief, wo er schreibt, eben schafft mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet, an die Heiligen in Jesus Christus. Also achtet darauf. Zuerst sagt er, ihr seid die Heiligen in Jesus Christus, ihr seid erlöst. Und dann sagt er, schafft mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet. Und das heißt, Menschen, die mit Christus unterwegs sind und Christus haben, sollen mit Furcht und Zittern schaffen, dass sie selig werden. Dieser Text ist ein bisschen schwierig, das gebe ich zu. Grundsätzlich ist so, das haben wir jetzt festgestellt in all unseren Predigten zur Predigtserie, dass die Rechtfertigung von unserer Entscheidung zu Jesus Christus abhängt. Also, wenn die Gnade Gottes uns erreicht, wenn uns aufgeht, wenn er uns trifft mit dieser Gnade und wir das zu glauben beginnen, dass Gott uns liebt, wenn uns das beseelt, dann sind wir bei Gott und dann haben wir Jesus Christus. Aber das passiert ja nicht ein für alle Mal. Und das weiß Paulus. Und Paulus weiß auch, dass es in der Gemeinde Leute gibt, die dann irgendwann quasi wieder von Christus weggehen. Und gegen das schreibt er mit diesem Text. Dieser Ausdruck mit Furcht und Zittern braucht Paulus noch einmal im Korintherbrief, im Kapitel 1. Korinther 2. Und er meint es als einen Ausdruck des Bewusstseins der eigenen Schwachheit und der Demut. Furcht, Schwachheit und Demut. Das andere schaffe mit Furcht und Zittern. Ich möchte das mit einem Bild zu veranschaulichen versuchen. Wir leben als Menschen in diesem großen gelben Bereich auf dem Boden der Rechtfertigung. Wir sind in Christus. Wir haben Christus. Wir glauben an Christus. Und wer mit Christus lebt und glaubt, der ist gerechtfertigt. Jetzt wissen wir aber aus den ersten Predigten, dass damit das, was in uns drin ist, das Korkenzapfenwesen, wenn ihr euch noch an diese Illustration erinnert, vom Korkenzapfen, der ja nie untergeht, der im Wasser ist, oder? Der unten gehalten werden muss, wenn man ihn unter dem Wasser haben will. Dieses Wesen von uns, das ist immer noch da, diese Bestrebungen, das merken wir jeden Tag. Und das ist angedeutet mit den Pfeilen. Und Paulus sagt jetzt, schafft mit Furcht und Zittern nicht, dass ihr selig werdet, im Sinne, dass wir hineinkommen könnten in diesen gelben Bereich. Wir sind ja schon drin. Und er schreibt ja auch zu den Heiligen in Philippi, diesen Brief, wo er von Furcht und Zittern spricht, selig zu werden. Sondern er meint das. Was wir machen können und versuchen können, ist, dass diese Tendenzen nach draußen wieder, quasi ins alte Leben, von Gott weg, dass wir versuchen, drin zu bleiben und dafür alles in Schwachheit und Demut einsetzen. Drin zu bleiben, bei Jesus zu bleiben. Und das ist ja dann auch die Aussage in Johannes 15, wo Jesus quasi spricht vom Weinstock und den Reben. Da sagt er, bleibt in mir, bleibt in mir. Also wir sollen bei Christus bleiben, auch wenn unsere Tendenz ist, weg. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder. Ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Und jetzt wie? Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Und das Wort des Lebens ist Jesus Christus. Wie bleiben wir Gottes Kinder? Ohne Makel in einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht? Indem wir festhalten am Wort des Lebens, an Jesus Christus. Immer wieder festhalten, oder? Ich vergleiche das immer, als Kind bin ich gerne in Shoppingcenters, ich bin ja immer nur in der Stadt aufgewachsen, oder? Und unser Spielplatz waren dann manchmal so die Einkaufszentren. Und als Kind, so, das war in den 60er Jahren, oder? Da sind dann die Rolltreppen allen zugänglich gewesen und das war immer lustig, wenn nicht gerade viele Leute auf der Rolltreppe waren, dass man versucht hat, die runterkommende Rolltreppe raufzurennen, oder? Also, in unserem Leben, wir sind ständig auf dieser Rolltreppe unterwegs und wenn wir nicht, also quasi uns bewegen in Richtung dorthin, zum Wort des Lebens, oder? Nicht als Leistung, versteht ihr? Wir sind gelöst, wir sind errettet. Wir schaffen uns nicht die Erlösung. Aber wir müssen schauen, dass wir bleiben. Wir bleiben in Jesus Christus. Für das gibt es etwas. Ich habe das schon mal erwähnt in dieser Predigtserie. Bleiben in Christus, festhalten an ihm ist, dass er uns jeden Tag unser Herz weich spülen lassen. Unser hartes Herz. Wir haben ja nicht nur ein kleines Herz, oder? Dass wir nicht alles glauben, was Gott uns zusagt. Wir haben auch ein hartes Herz. Das ist das Korkenzapfenwesen. Und da jeden Tag weich spülen lassen. Das ist bei Christus bleiben. Ellen White sagt, kein erneuertes Herz kann in gutem Zustand erhalten bleiben, ohne das Zufügen der täglichen Prise Salz aus dem Wort Gottes. Die göttliche Gnade muss täglich empfangen werden, denn ohne diese wird niemand erlöst werden oder bleiben. So, die tägliche Gnade, das kommt mir auch mit dem zum Ausdruck, was hier auf dieser Flipchart steht. Sich immer wieder bewusst werden, was Gott uns schenkt, wer Gott ist. Und uns so immer wieder das Herz erweichen lassen von ihm. Wer also an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer aber nicht an Jesus Christus glaubt, der hat auch das Leben nicht. Ich weiß, dass ihr an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glaubt. Mein Brief sollte euch noch einmal versichern, dass ihr das ewige Leben habt. Wer also an Christus glaubt und ihm sein Leben anvertraut, darf wissen, dass er das ewige Leben bereits jetzt hat. Die Heilsgewissheit ist damit nichts Verwegenes, keine Anmaßung. Und Paulus konnte das sogar einer ganzen Gemeinde von Gläubigen zusagen. Ihr habt das ewige Leben. Und darin äußert sich jetzt, und ich habe das vorher gesagt, wir kommen zum Schluss der Predigt mit dieser Folie. Mein Glaube äußert sich darin, dass ich dieser Zusage Gottes vertraue, dass ich mein Heil nicht selbst anzweifle, sondern die feste Zuversicht halte, habe, oder wie andere übersetzen, die feste Gewissheit festzuhalten an Jesus Christus. Deshalb ist Heilsgewissheit keine Frage des Gefühls. Dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, nicht dass ihr fühlt, sondern eine Tatsache für den, der an Jesus Christus glaubt. Und diese Illustration soll das Verhältnis zwischen diesen drei Elementen klar machen. Ein Zug wird nie gezogen von einem Wagen. Nie. Der wird immer von der Lokomotive gezogen. Das ist das Entscheidende, damit der Zug ans Ziel kommt. Und das ist in unserem Beispiel die Tatsache, was Gott uns zusagt in seinem Wort. Das Zweite ist, dass ich das akzeptiere, annehme, im Vertrauen, mich darauf einlasse, mein Leben darauf wage. Und das Dritte ist dann, dass es auch Gefühle gibt. Aber die Gefühle sind nicht die Lokomotive, sondern die Tatsache, dass Gott uns das zuspricht. Und wisst ihr, mir ist es phasenweise so gegangen wie diesem mennonitischen Prediger. Und ich musste mir damals das immer im Kopf sagen, also entgegen dem Gefühl, hier steht es aber. Also dass man wirklich auch weiß, wo man in der Bibel nachlesen kann, wenn das Gefühl anders ist. Hier steht es. Jetzt vertraue ich darauf. Ich glaube das. Das ist die Tatsache. Und deshalb, die Tatsache ist in unserem Zusammenhang die Lokomotive, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Zweitens, der Glaube. Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Hebräer 11, Vers 1. Und drittens, das Gefühl, Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das finde ich ganz eine herrliche Aussage. Oder? Also der liebe Gott weiß, wie es in uns zu und her geht und dass wir manchmal Mühe mit uns selbst haben. Und der gute Geist Gottes, der gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich möchte schließen. Ja, diesen Text, den habe ich nicht mehr da drauf, sondern den lese ich euch vor, habe teilweise schon zitiert, aus dem Römerbrief Kapitel 8, wo Paulus sagt, kann man wirklich noch mehr erwarten? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott, der für uns seinen eigenen Sohn geopfert hat, sollte er uns noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand. Denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner. Denn Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist vom Tod auferweckt worden und tritt jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Himmel noch Hölle oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, bewiesen hat. So, und damit lasst uns getrost nach Hause gehen, in den Alltag hinein, als Menschen, die wissen, dass sie mit Gott unterwegs sind und gut unterwegs sind und dass Gott sie liebt und angenommen hat.